Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
Hallo, mein Name ist Salah Boubi, die Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen zu den Märkten, Handelsideen und Strategien erhält ihr von uns.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Salah, was ist denn da beim DAX los? Ist ja unglaublich. Ne? Der hangelt sich hier von Rekord zu Rekord. Also kaum machst du mal 3 Minuten die Augen zu, hast du schon wieder einen neuen Höchststand hier. Und das bei einer geopolitischen Lage, die eigentlich ziemlich bedenklich aussieht. Freust du dich über die Hochs oder rechnest du irgendwann mit einer Korrektur?
Ja, als Börsianer freuen wir uns natürlich doch immer auf neue Hochs, neue Allzeithochs. Die kommen jetzt sehr rasch, da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben heute nochmal, wenn wir es ganz kurz nochmal das neueste Allzeithoch uns mal vergegenwärtigen, heute Morgen direkt das Vortagshoch durchbrochen bei 17.460. Das deutete schon auf einen neuen Trendtag ein. Oben ist die Luft dünn vom Volumen her, ja. Keiner traut sich da wirklich jetzt dagegen zu shorten, wenn wir gleich auf das Thema Korrektur gehen. Und dementsprechend ist der Weg für die Bullen frei. Die tappen sich Step by Step nach oben, haben jetzt, wie gesagt, das neue Allzeithoch erreicht. Heute just auch am Intraday oberen Bumidi-Band, habe ich schon mal auch hier vorgestellt, ist ein impliziter Volatilitätsindikator, 17.539. Da haben wir jetzt auch um den Dreh herum auch ein neues Allzeithoch erreicht. Liegen jetzt gegen Nachmittag ein bisschen tiefer. Warten wir gleich mal ab, was die US-Börsen mit sich bringen. Das könnte nochmal so einen neuen Impuls mit sich bringen, wo wir gegebenenfalls so in Richtung 17.550 gehen und sogar leichtes neues Allzeithoch bilden. Also von Korrektur ist für mich jetzt, ja, die Fallhöhe ist jetzt natürlich ein bisschen größer geworden, aber ich sehe hier jetzt trotz den geopolitischen Risiken, die du angesprochen hast, die ausgeblendet werden, andere Faktoren, die leicht auch ausgeblendet werden, keine kurzfristig große Gefahr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt hier sogar noch mal in Richtung 17.600 gehen im jetzt anstehenden März. Klar, wir könnten nach so starken Kursgewinnen auch wieder ein bisschen korrigieren, aber die Charttechnik zeigt gerade aktuell einen intakten Aufwärtstrend. Und ich würde hier jetzt erstmal abwarten, dass wir Marken unterhalb der 17.400 nicht nach unten hin durchbrechen. Ehe das nicht der Fall ist, bleibt der Trend, wie gesagt, intakt.
Das ist natürlich immer die große Betrachtung, die das Gesamtbild dann zeigt. Wie sieht's denn aus mit der notwendigen Marktbreite? Wird dieser Trend in der ersten Börsenliga, wird er von allen Werten oder nahezu allen Werten getragen? Oder sind es doch Einzelwerte, sind es die Tech-Werte, die ja doch irgendwo die KI-Welle reiten?
Ja gut, ich schaue mir sehr gerne immer die Marktbreite an. Bei eine kleine Kritik bei einem Index, der so klein ist wie der DAX 40, ja, da finde ich es immer niedlich, wenn ich dann über die Marktbreite spreche und sage, ja, die Hälfte der Aktien liegen marktbreite technisch in einer guten, soliden Marktbreite, dann sprechen wir halt nur von 20 Aktien. Wenn da nicht mal das Schwergewicht dann drunter fällt, wie du gerade ansprichst, dann mag das schon verzweifelt zu geben. Aber die Marktbreite ist in der allgemeinen Ausgangslage aktuell im DAX eigentlich relativ gesund. Ja, wir sind über der 50%-Schwelle, wenn wir uns den 200-Tage-Durchschnitt angucken. Wenn wir uns die Advanced Decline Line angucken, wo wir immer sagen, wie der General marschiert, so sollten die Soldaten hinterherkommen. Das macht gerade der DAX ebenfalls. Also von der Seite sind das eher bestätigende Signale.
Also ich lerne, die 40 DAX-Werte sind ja zu wenig. Das hatte ich mich ja lange eingesetzt, dass aus den 30 40 wird. Ist der auch nicht genug? Dann werfe ich dir mal 500 Werte zu und schauen wir doch nach Amerika zum S&P 500. Wie sieht's denn da aus?
Ja, da ist die, kann man deutlichere Aussagekraft finden. Und da sehen wir über 70% der S&P 500 Unternehmen liegen über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das zeigt, dass da durchaus Stärke ist. Auch wenn wir natürlich immer sagen, hey, die Fantastischen 7 oder Magnificent 7 leiten oder eine Handvoll von Aktien treiben hier den Markt. Das stimmt auch in dem Sinne. Aber wir sehen auch durchaus eine breitere Trendstärke auch in dem Marktbreitenindex S&P 500. Charttechnisch sieht es hier auch gut aus. Wir haben auch, wie gesagt, ein Allzeithoch nach dem anderen jetzt erreicht. Wenn ich mir da auch nochmal zum Beispiel die Bumidi-Bänder kurzfristig an Rat ziehe, dann sehen wir hier 5.160 war gestern schon so ein erwartbares 95er-prozentiges Sigma, also zweites Sigma, durchaus zweite Standardabweichung für den S&P 500 auf impliziter Vola. Also da ist durchaus noch was drin. Leichte Kursverluste könnte man aber durchaus noch mal mitnehmen. 5040, das ist so ein wichtiger kurzfristiger Schwellenbereich, den ich beobachte, der nicht nach unten hin gerissen werden darf, um diese Gewinnserie eigentlich aufrechtzuerhalten.
Nochmal nachgefragt, um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Also diese großartigen 7, wo man immer gesagt hat, das ist im Grunde genommen der Markt, die haben jetzt mittlerweile kleinere Brüder und Schwestern gekriegt und stellen sich breiter auf. Also diese Magnificent Tech-Welle, die erfasst jetzt mittlerweile auch den breiten Markt.
Ja klar, als Anleger sucht man natürlich auch weitere Diversifikationsmöglichkeiten. Die 7 hin oder her. Man könnte jetzt ganz einfach meinen, Salah, hättest du jetzt die letzten 10, 15 Jahre einfach doch nur die 7 Aktien ausgepickt, hättest sie gehalten. Hätte ich natürlich nie gemacht, weil ich dir immer gesagt hätte, ich habe die Angst, dass ich das Klumpenrisiko aufbaue, nur Tech-Werte zu haben und immer im Hintergrund medial oder von Freunden und von anderen die Kritik zu bekommen, erinnere dich an das Jahr 2000, an ein Cisco, an ein etc., was dann auch natürlich immer eine Skepsis gegeben hätte. Also ja, deswegen wird ein Anleger oder immer natürlich bedacht, diversifizieren und andere potenzielle Werte dann hinzuziehen. Und das kann man doch sehr schön auch im S&P 500 gerade sehen oder grundsätzlich in der Sektorrotation, die wir aktuell erkennen.
So ein junger Kerl, wie du es bist, weißt du eigentlich genau, was damals 2000 passiert ist?
Ja, so jung, danke fürs Kompliment, bin ich nicht mehr. Aber ja, ich war noch nicht engagiert. Ich habe mich mit der Börse schon befasst. Aber ich brauchte noch, glaube ich, 2, 3 Jahre, bis ich wirklich selber handeln darf, rechtlich. Ja, aber natürlich weiß ich, was da passiert ist.
Ja, und siehst du da Parallelen? Also was die Bewertung angeht, sicherlich auf jeden Fall. Aber ja, ich frage mal anders. Siehst du da Unterschiede zu der Situation damals? Wo liegen die?
Klar, ich war natürlich jünger, aber es sind natürlich jetzt auch...
ich auch übrigens.
Die subjektiven Betrachtungsweisen sind natürlich jetzt unterschiedlich. Aber ich sehe definitiv einen großen Unterschied zu damals. Was ein Punkt ist, den man ganz klar jetzt gerade aktuell sieht, da steckt was hinter, nämlich der technologische Fortschritt wie künstliche Intelligenz, die ist da. Da wird vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere Unternehmung ein bisschen mehr bluffen, als sie kann mit der KI, aber das wird der Markt erkennen und da wird es nicht viel geben. Es ist nicht halt wie in der Jahrtausendwende rum, wo einfach alles gehypt wurde, was Technik ausmacht. Und dadurch dann natürlich diese Kursverwerfungen entstanden sind.
Was es 2000 noch nicht gab, das waren Kryptowährungen. Vielleicht gab sie aber noch nicht in der Ausprägung und vor allen Dingen in der auch medialen Wirksamkeit oder Bekanntheit. Worauf ich hinaus möchte, Bitcoin schickt sich hier wieder an, Richtung 60.000 US-Dollar zu klettern. Was sagst du zu der bekanntesten und sicherlich ältesten Kryptowährung?
Ja, nicht so alt wie du. Vielleicht 2000, das ist viel zu früh. Ja, aber um die Finanzkrise rum, kann man sagen, ist dann das PayPal rausgekommen und der Bitcoin. Ja,
aber lass dich ganz kurz von einem alten Börsianer korrigieren. Vielleicht gab es noch keine Kryptowährung in dem Sinne dann, aber es gab digitale Währungen. Ich erinnere mich, so die ersten zaghaften Versuche im Internet noch mit Modem und so weiter. Und dann hast du ja immer so einen Anbieter gebraucht, über den du da reingekommen bist. Das musstest du ja alles irgendwo ausprobieren. Und da gab es zum Beispiel web.de, ja, und die hatten Web-Cent, damit du da bezahlen konntest. Also war im Grunde genommen dann, ja, damals gab es noch die D-Mark und hast dann da D-Mark in Web-Cent umgewandelt, um dann deine Fax, also digitalen oder virtuellen Faxgeräte dann zu bedienen. Und das waren so die Vorläufer der
Kryptowährung. Aber du hast voll recht, Andreas. Gut, dass wir das jetzt so weit so weit zurückgehen. Aber ja, Bitcoin wäre auch heute nie da, wo er jetzt ist, wenn wir gleich darüber sprechen, wenn die Menschen nicht eine Affinität zu digitalem Cash, Münzen, Blockchain, ob es jetzt eine Währung ist oder nicht, zu, sagen wir mal, digitalen Wertpapieren überhaupt an sich. Früher gab es ja auch Schuldverschreibungen oder Wertpapiere in physischer Natur. Das heißt, man muss ja erstmal den Menschen dazu bringen, überhaupt ein Vertrauen für digitale Assets zu bieten. Da fangen wir an mit Web3 zum Beispiel. Ja, genau. Wo man noch D-Mark in digitale Geldformen umwandelt, um überhaupt da schon mal ein Vertrauen und ein Verständnis aufzubauen, ehe man überhaupt dann zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, hey, eine autarke, gegebenenfalls Währung, die sich von den ja, von der Kritik des allgemeinen Geldsystems vielleicht entkoppeln kann. Diese Idee natürlich fasziniert die Menschheit und hat den Bitcoin jetzt zum Mainstream gemacht, ne? Also Bitcoin-ETFs existieren und wir sehen aktuell sehr starke Anstiege im Bitcoin. Wir sind, wie du gesagt hast, knapp vor der 60.000 US-Dollar-Marke. Und ich weise ja darauf schon länger hin. Wir sind im Halving-Jahr, ja, nur noch 6 bis 8 Wochen, dann steht das Halving an. Und das Jahr, die 12 Monate vor dem Halving und die 12 Monate nach dem Halving zeigen historisch alle 4 Jahre, wo wir das Halving gesehen hatten, starke Kursgewinne und dann sogar noch neue Allzeithochs. Aktuell sind wir 109% im Plus seit April letzten Jahres. Ja, und es zeigt ganz genau wieder atypisch diesen historischen Zusammenhang. Historie ist zwangsläufig nicht der beste Schätzer. Bitcoin ist auch sogar relativ jung. Aber im Halving 2020 haben wir 74% gemacht, ein Jahr davor. Im Halving 2016 109%. Die Toppen war gerade. 2012 420%. Ja, und es zeigt, dass dieses Muster durchaus interessant ist. Das macht gegebenenfalls, wenn man hier einen fundamentalen Grund oder Sinn suchen würde, kann man sagen, Bitcoin wird knapper. Die Nachfrage kann durchaus damit höher werden. Jetzt spielen natürlich Bitcoin-ETFs hier auch eine Rolle. Der Inflow oder der Kapitalfluss in Bitcoin-ETFs, die ja auch physischen Bestand haben müssen, werden angefragt und müssen dementsprechend auch Bitcoins kaufen. Und ja, und Skepsis grundsätzlich an auch geopolitische Unsicherheiten, aber auch Skepsis am Geldsystem können durchaus auch den Bitcoin jetzt nicht eklatant in die also Nachfrageschübe geben. Man könnte mit gleichzeitig steigenden Kursgewinnen und der Attraktivität an Rendite dementsprechend auch weitere Anleger finden. Und dementsprechend erwarte ich durchaus nochmal ein neues Allzeithoch 2024, 2025, das war mindestens mal über die 70.000 US-Dollar gehen. Volatilität ist definitiv hoch. Korrekturen sind auch ab jetzt schon erwartbar. Und wir müssen uns eins vor Augen legen. Große Institutionen wie BlackRock und Co. sind Händler wie wir alle auch. Warum soll ich jetzt auf den Hochs nochmal kräftig einkaufen? Gegebenenfalls nochmal Korrekturen, Abverkäufe nochmal antizipieren und dann günstiger nochmal rein. Und das sollte nicht nur eine BlackRock machen, das machen auch vernünftige Privatanleger. Nicht einfach nur auf neuen Hochs rasch hinterher kaufen, sondern gegebenenfalls in Tranchen einkaufen, aber auch Rücksetzer abwarten und da gegebenenfalls auch Charttechnik nutzen. Denn beim Bitcoin oder Kryptowährungen, ich fokussiere mich auf Bitcoin, aber ist technische Analyse für mich das A und O. Blockchain-Analysen könnte man noch hinzuziehen. Ja, wohin fließt das Geld im Sinne von in der Blockchain, aber ich finde, dass Charttechnik durchaus einen sehr, sehr guten Ansatz bietet, genau auch jetzt in aktuellen Zeiten, sich gute Einstiege zu finden und auch Ausstiege.
Ja, ganz kurz, anderes Thema noch. Du bist mit dem Kollegen Christian unter die Buchautoren gegangen. Worum geht's in eurem neuen Buch? Wann kommt's raus?
Das Buch kommt Ende März raus. Das Buch handelt um eine Selektion, wie finde ich die passenden geeigneten Aktien in meinem Anlageprozess, wohin fließt das Geld, heißt das Buch. Und versuchen hier den Ansatz näher zu bringen, ein ganz einfacher Ansatz für jeden Privatanleger, zu wissen, wie man geeignete Aktien aussuchen kann. Und dazu nutzen wir die Fundamentalanalyse, die makroökonomische Analyse, saisonale und charttechnische Faktoren, um dann die jeweiligen Aktien ausfindig zu machen.
Ja, und ich gehe mal davon aus, du hast das Buch nicht nur geschrieben, sondern hast es dann auch gelesen. Probier's doch gleich mal aus im Stock 600. Was würde nach euren Regeln, was für Aktien würden sich da empfehlen? Was würdet ihr da raussuchen?
Ja, wenn man das mal so anschaut, jetzt gerade live, habe ich zum Beispiel die Mercedes-Benz im Auge. Wir haben, wenn wir mal aus der charttechnischen Sicht das anschauen, wir haben das Eröffnungs- oder die Kurslücke nach oben durchbrochen jetzt letzte Woche, bilden gerade so ein Rechteck, versuchen da rauszubrechen. 72,26 aktuell. Ein Ausbruch könnte uns schon mal das kurzfristige Mindestziel auf 74 Euro nochmal hochschrauben. Ich nutze den relative Stärkeindex, der bestätigt das. Das Volumen zeigt auch mit den Kursentwicklungen nach oben saisonale Tendenzen, eine saisonale starke Phase. Steht der Mercedes-Benz-Aktie im März bevor, und Fundamentalanalysten gehen hier auch nochmal durchschnittlichem Kursziel von so rund 76, 77 Euro aus. Das bedeutet, dass die Aktie durchaus auf unserer Watchlist und diesen Auswahlprozess bestätigt hat. Zuvor, du hast es nämlich erwähnt, die Aktie hat jetzt auch auf Basis der letzten 3 Monate und 4 Wochen die Benchmark, den Stock 600, geschlagen und ist im Automobilsektor Stock 600 auch nochmal ein Outperformer. So gehen wir vor, könnten jetzt noch weitere Aktien hier ausfindig machen oder die wir ausfindig gemacht haben, besprechen, weil das ist genau der einfache Ansatz, den wir fahren.
Ich sage nicht nur danke fürs Interview, viel Erfolg mit dem neuen Buch. Ist das euer erstes Buch?
Ja, du sagst, es ist das erste, da kommt noch was, aber da bleiben wir jetzt. Erstmal kommt das erste und dann...
Also dann das Erstlingswerk sozusagen.
Genau.
Und damit viel Erfolg. Ich habe es im Gespür, ich habe es im Gefühl, das hat das Zeug zum Bestseller. Dankeschön, Salah Boumidi von IG.
Vielen Dank, ich habe zu danken.
Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.